Erlaubt mir eine Vorbemerkung zu machen. In keiner Weise mag und kann ich mich in die Reihe unserer pietistischen Väter stellen. Aber heute Morgen bin ich doch zwischen Philipp Hiller und Ludwig Hofacker hier vorne. Es geht mir nicht ganz so schlimm oder so schlecht wie Philipp Hiller, der jahrelang keine Stimme mehr hatte und irgendwie als Pfarrer trotzdem tätig war. Meine ist jetzt auch ziemlich weg seit ein paar Tagen. Ich hoffe, dass ich durchkomme. Wenn ich hängen bleibe, dann ist immer noch der Reinhold Frasch irgendwo da und wird dann weitermachen. Der hat es ja schon gehört vorher. Mal gucken, was er noch weiß. Ludwig Hofacker, deswegen, weil er ja dafür bekannt ist, dass er einen Schrei für Christus getan hat und das machen wollte. Ich bin nicht hier, um mich jetzt vorzustellen. Es geht gar nicht, sich in einer Predigt vorzustellen. Es kann nur Christus vorgestellt werden und er ist der, der sich uns vorstellt, der sich offenbart, jedes Mal neu in einem Gottesdienst. Eine klasse Vorstellung Gottes. Und wie gut die Musik auch ist, es reicht nicht aus. Er kommt jetzt zum Zug. Und wenn er sich vor uns stellt, dann ist das gut. Dann nimmt er uns da, wo wir sind. Und manchmal stehen wir gar nicht mehr, sondern liegen vielleicht oder sitzen da. Und dann brauchen wir einen, der die Hand uns reicht, damit wir aufstehen und weitergehen. Hört heute Morgen Worte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Und als Jesus mit seinen Jüngern beim Mahl war, da befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und nicht lange nach diesen Tagen, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In diesen Versen steckt so viel drin. Unter anderem steckt da ein Geheimnis drin. Zwei Zeugen kommen vor und drei Kreise. Aber jetzt der Reihe nach. Ein Geheimnis. Manche haben schon rausgekriegt, dass ich gerne Violine spiele. Ganz so weit bin ich noch nicht gekommen, dass ich eine Stradivari habe. Aber Stradivaris sind, obwohl sie schon über 300 Jahre alt sind, bis heute die Geigen, die ein Stargeiger versucht zu bekommen. Mittlerweile werden sie gehandelt teurer als 10 Millionen Euro. Wahnsinn. Und bis heute tüfteln Wissenschaftler die Frage aus, wie hat er das geschafft? Wie hat er diesen Klang hinbekommen durch das Bauen seiner Geigen in seiner Werkstatt? Welche Lacke hat er genutzt? Welche chemischen Zusammensetzungen haben seine verschiedenen Lacke oder Wässerchen, die er braucht, um seine Geigen herzustellen? So wie ich weiß, hat Stradivari das nicht alles aufgeschrieben. Vielleicht hat er seinen engsten Nachfolgern das Geheimnis noch verraten, bevor er die Augen schloss. Manchmal gibt es ja so Geheimnisse, die Menschen bei sich halten bis zuletzt. Und dann wird vielleicht dann doch noch am Sterbebett ein Geheimnis gelüftet. Vielleicht sogar ein Familiengeheimnis, das belastend war und dann befreiend wirkt, wenn es ausgesprochen wird. Dann kann man noch mal drüber reden und sich Vergebung zusprechen. Oder es gibt ein Geheimnis, dass da noch irgendein Schatz vom Zweiten Weltkrieg in irgendeinem Acker vergraben ist und den könnt ihr noch ausgraben. Ich weiß nicht, wer von euch schon am Sterbebett stand oder saß. Das sind ganz intensive Momente. Was wird noch gesprochen, ganz zum Schluss? Was muss jetzt noch gesagt werden? Die Jünger hatten noch einen Schuss frei. Letzte Möglichkeit, jetzt doch mit Jesus zu reden, bevor er nicht ins Grab ging, sondern bevor er zum Vater ging. Was haben wir jetzt noch auf dem Herzen? Und dann kommt diese Frage. Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Da gibt es doch ein Geheimnis und jetzt lüftet es doch noch, ganz am Ende, bevor du gehst. Oft antwortet Jesus mit einer Gegenfrage, wenn er eine Frage gestellt bekommt. Hier hätte ich mir vorstellen können, dass Jesus sagt, hey Leute, Jünger, denkt ihr eigentlich mit, wenn ihr betet? Wir haben doch vor kurzem die Gebetsstunde gehabt, wo ich euch lehrte, wie man beten soll. Vater unser, wie geht's weiter? Im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Da ist es doch alles drin. Was fragt ihr denn noch? Wenn ich euch bitte, so zu beten, dann wird Gottes Reich doch auch kommen. Oder vielleicht hätte Jesus ja auch die Frage stellen können, sag mal, ist auch noch was hängen geblieben von dem, was wir erst kürzlich hier auf dem Ölberg miteinander besprochen haben? Wo ich euch sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und von der Stunde und vom Tag, da weiß niemand, auch nicht die Engel und auch nicht der Sohn, wann das Ende kommt. Allein der Vater weiß es. Könnt ihr euch nicht mehr erinnern? Das haben wir doch miteinander durchgemacht. Diese Bibelarbeit haben wir doch gehalten. Und jetzt kommt ihr mit dieser Frage wieder. Und Jesus gibt keine andere Antwort als die Antwort, die er eigentlich schon immer gegeben hat, und stellt diese Frage ein klein wenig auf die Seite, als wollte er sagen, diese Frage bleibt ein Geheimnis, aber sie ist gar nicht meine Frage. Wir haben ja manchmal Fragen, auch Glaubensfragen, wo wir denken, das muss jetzt unbedingt raus. Da braucht es eine klare Antwort. Und wer eine klare Antwort hat, der ist vielleicht der, der schon weiter ist im Glauben. Aber Jesus gibt keine klare Antwort auf diese Frage, weil es nicht seine Frage ist. Die wiegt bei ihm jetzt gar nicht so viel, sondern Jesus hat was anderes, was schwerwiegender ist für ihn. Und er will die Jünger auf seine Agenda einschwören. Leute, ich habe was, was viel wichtiger ist als eure Frage, nämlich ihr sollt meine Zeugen sein. Darauf konzentriert euch jetzt. Und nicht auf diese Frage, die immer noch eure Frage ist und die auch eure Frage bleibt. Ihr sollt meine Zeugen sein und vom Geheimnis Gottes reden in Zukunft. Ihr sollt ein Geheimnis lüften, aber nicht dieses. In Korntal weiß man von dem Geheimnis. Und wie man auch manchmal schon lüften wollte, 18. Juni 1836, das ist den Korntalern bekannt. Aber Jesus sagt, seid meine Zeugen. Und geht mit dem Geheimnis Gottes in die Welt, weil das keiner von sich aus weiß, dass Gott Mensch wurde und dass ich für die Menschheit gestorben bin und auferstanden bin. Das muss gesagt werden, weil sich keiner denken kann, wie Gott wirklich ist. Und das ist eure Aufgabe. Es muss durch euren Mund gehen zu den Menschen. Und wie wird das gehen? Wie sind sie Zeugen? Zeugen sind Menschen, die aussagen. Und das, was sie sagen, soll wahr sein. Wir kennen das ja auch, dass wir sagen, ja, du kannst viel schwätzen. Einer kann viel sagen. Aber wenn zwei ganz unterschiedliche das Gleiche sagen zu einer Sache, dann ist das was anderes. Ich weiß nicht, ob man in Korntal die Zeugnisse jetzt schon bekommen hat, am Freitag vermutlich.
Ja.
Danke. Irgendjemand hört noch zu. Meistens jetzt Zwischenzeugnis, aber am Ende des Schuljahres dann das echte Zeugnis. Und wer unterschreibt auf dem Zeugnis? Der Klassenlehrer, der die Noten zusammenstellt und der für die Wahrheit dieser Noten steht. Und der Schulleiter, auch der unterschreibt. Denn zwei Zeugen müssen drunter stehen. Und dann auch noch die Erziehungsberechtigten, die kriegen es auch noch vorgelegt. Auch die müssen noch unterschreiben. Wenn sie es verweigern, weiß nicht, was dann passiert. Aber zwei oder drei Zeugen, das ist durchgängig die Devise der Bibel. 5. Mose 19, 15 heißt es schon, wenn jemand in Sünde gerät und das jemand anders sieht, dann soll er das vorbringen, aber einer reicht nicht aus. Da muss ein zweiter genau das Gleiche sehen und sagen, oder ein dritter, und dann erst kann man jemanden auch schuldig sprechen oder die Sache auch angehen. Zwei Zeugen, das zieht sich durch. Bei der Auferstehung von Jesus waren es zwei Engel, so berichtet Lukas und Johannes, die die Auferstehung bezeugen am Grab. Und Lukas, wenn wir weiterlesen, erzählt, wie zwei Engel kommen und den Jüngern sagen, was steht ihr da, wie Hans, guck in die Luft. So wie er in den Himmel aufgenommen wurde, so wird er wiederkommen. Und dann ist eure Aufgabe, loszugehen, so wie damals eben Jesus sie schon mal losgeschickt hat. Nämlich zwei und zwei nach Lukas 10. 70, 72 Jünger werden losgesandt. Wir würden vielleicht sagen, macht doch Einzelgänger und dann haben die 70 Routen, das geht schneller. Aber Jesus entscheidet sich für 35 Pakete und Routen, weil es wichtig ist, dass immer zwei losgehen als Zeugen. Die Wahrheit muss durch mehrere Munde bezeugt werden. Aber das reicht noch nicht aus, dass die Wahrheit bezeugt wird, sondern die Wahrheit muss sich bewahrheiten. Das heißt, die Wahrheit, die muss etwas bewirken. Dazu wird sie weiter gesagt. Da muss etwas passieren, wenn sie ausgesprochen wird. Und da braucht es wieder einen zweiten Zeugen, damit die Wahrheit tatsächlich wirksam wird. Und von diesem zweiten Zeugen spricht eben Jesus in diesem Abschnitt. Ich versuche, das mal mit einem Plattenspieler zu vergleichen. Die unter 30-Jährigen kennen dieses Gerät vom Museum her, aber die Älteren, so wie ich jetzt inzwischen, die haben noch Plattenspieler sich gekauft und ich habe sogar noch einen im Schrank, einen Torrens. Mercedes unter den Plattenspielern, damals mit 16 gekauft, ganz stolz, 600 Mark hat er gekostet. Boah, jetzt kann ich endlich meine eigene Musik hören. Und dann hat man solche schwarze Vinylscheiben, so nennt man die Schallplatten, die legt man dann da rein auf so einen Teller und dann dreht sich die Vinylscheibe und es passiert nichts. Aber das ist das eine, was man braucht. Ein Werkzeug. Und dann brauchst du noch ein zweites Werkzeug, nämlich den Tonabnehmer. Und wenn der Tonabnehmer dann über der Platte ist und dann runtergelassen wird, dann gibt es ein gewisses Geräusch, wenn der dann landet auf der Vinylscheibe. Und dann kommt Musik. Das ist Musik aus dieser Platte, aus diesem Plastik gepressten Stoff kommt Musik raus. Jesus beruft seine Jünger als solche, die alles mitgekriegt haben. Die haben es gesehen, sie haben es gehört. Und nach den Jüngern sind es dann die, die es aufgeschrieben haben und die, die es lesen, die es gesehen haben, die es wissen. Es ist alles da, wie in einer Platte eingepresst. Aber allein das Lesen und das Wissen von Gottes Wort macht noch keine Musik. Sondern wenn Gottes Geist da hindurchkommt, hineinkommt, dann wird dieses Wort lebendig. Dann ist das Musik in unseren Ohren. Dann passiert etwas. Dann wird das konkret für mich, für mein Leben. Das geschriebene Wort und der Heilige Geist, die wirken zusammen. Und wenn ihr losgeht als meine Zeugen, dann werdet ihr das Evangelium verkünden. Aber ihr werdet keinen zum Nachfolger machen können in diesem Sinn, dass ihr einen wiedergebären könnt. Nein, es ist allein Gottes Sache, der die Wiedergeburt hervorbringt. Aber es geschieht durch euer Wort, dass Gottes Geist dazukommt. Oder Jesus nimmt das Beispiel der Taufe. Er spricht von der Wassertaufe des Johannes. Das kennen wir ja auch mit Wassertaufen. Das tun wir. Aber wir können keinen Menschen mit Gottes Geist taufen. Gottes Geist kommt von Gott. Und nur wenn er in unser Leben hineintritt, dann können wir Nachfolger werden. Unsere menschliche Aufgabe kommt mit Gottes Handeln zusammen. Das ist das große Geheimnis. Und das sind die zwei Zeugen, die zusammenkommen. Der menschliche Zeuge und der göttliche Zeuge. Ja, wir beten vor jedem Gottesdienst. Nicht, dass alles klappt, das mag vielleicht auch ein Gebetsanliegen sein, aber das ist viel zu wenig. Wir beten, dass Gott im Gottesdienst zum Wort kommt. Dass er zu Wort kommt, dass er lebendig uns begegnet. Zwei Zeugen. Und diese zwei Zeugen sind jetzt unterwegs in drei Kreisen. Fangt an in Jerusalem und dann macht weiter in Judäa und Samaria bis ans Ende der Welt. Das ist die Stoßrichtung. Aber gehen kann nur der, der auch was geben kann. Nur derjenige, der empfangen hat, kann auch was weiterreichen. Für mich ist der See Genezareth so ein wunderbares Bild, wie Gott sich das vorstellt. Der See Genezareth kann nur existieren, weil vom Norden her, vom Hermongebirge, das ganze Jahr über Wasser einfließt. Auch in der Trockenzeit des Sommers, auch wenn es ein halbes Jahr nicht regnet, das Wasser kommt aus den Quellen des Nordens. Wenn es ein halbes Jahr kein Wasser gäbe, das in den See hineinfließt, dann wäre vermutlich der See Genezareth umgekippt. Weil es hier und da am See Salzquellen gibt. Und diese Salzquellen würden diesen See zu einem Salzsee verwandeln. Aber weil das Frischwasser kommt, wird dieses Salzwasser immer wieder hinausgespült. Und weil Frischwasser kommt, kann dieser See das Wasser reichen, denen, die um den See leben oder arbeiten, und kann Wasser weitergeben im Jordan, der Richtung Süden fließt. Was für ein großartiges Bild auch für den Glauben. Da, wo wir empfangen, da können, ja, da müssen wir weitergeben. Wenn es reinsprudelt, darf es auch raussprudeln. Segen Gottes wird nicht geparkt. Segen Gottes ist immer was, was fließt, was weitergeht. Voraussetzung ist, dass wir empfangen, wenn wir Zeugen Jesus sind. Und dann geht es darum, Zeuge zu sein. Das ist relativ einfach im Neuen Testament. Es ist immer konzentriert auf den gestorbenen, auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das ist der Kern. Da spitzt sich's immer zu. Und dann gibt es auch da manchmal gute Diskussionen, weil das mit der Auferstehung einfach nicht in unseren Kram passt. Sterben, das kennen wir, aber auferstehen nicht. Aber das ist das Göttliche, dass er zu seinem Sohn Jesus Christus steht, der diesen Weg gegangen ist, damit das Leben für uns alle erscheint. In der Liebenzeller Mission haben wir einen Missionar, der in den 70er Jahren in Papua-Neuguinea, in den Bergen im April-Flussgebiet unterwegs war und der als erster weiser Mensch in diese Regionen vorgedrungen ist. Und sie haben auf ihn gewartet, nicht auf den Weisen, aber auf den, der weise Worte hat. Nämlich Worte, die sie brauchten und sie hörten zu und es kam nicht nur an oder gut an, sondern es veränderte ihre Herzen. Und dann fragten sie, sag mal, seit wann weißt denn du davon? Und der Missionar musste dann von sich erzählen, wie lange er es weiß und wie lange man Deutschland schon weiß, wo er herkommt und wie lange die Christenheit schon weiß. Und vermutlich wurde es immer peinlicher für ihn. 1950 Jahre wissen wir das schon als Christenheit und erst jetzt kommen wir an die Enden der Erde an. Warum habt ihr so lange gebraucht? Berechtigte Rückfrage. Warum seid ihr nicht schon früher gekommen? Zeugen Jesu Christi sein mit diesem einzigartigen Wort. Zeugnis hat einen Inhalt und das Zeugnis braucht auch einen Raum. Und dieser Raum ist gewissermaßen in drei Kreisen dargestellt. Fangt da an, wo ihr seid. Schwärmt nicht irgendwo hin, sondern in eurem Jerusalem, im eigenen Haus, in der eigenen Nachbarschaft. Und dann ist es aber auch wichtig, dass ihr euch auf die Socken macht und nicht da bleibt, wo es gewöhnlich und gut geht, wo ihr euch auskennt, sondern dass ihr auch euch aus der Komfortzone bewegt, bis an die Enden der Welt. Wo ist das Ende der Welt? Für uns Afrika oder Südamerika? Und für Südamerika ist das Ende der Welt Europa. Und das Schöne ist, dass da, wo jetzt der Tropfen auf die Wasseroberfläche kommt, da gibt es ja diese Kreise, diese Ringe und die gehen immer weiter. Und der erste Tropfen kam in Jerusalem vom Himmel auf dieses ruhige Gewässer. Und seither tropft es überall auf diesem Gewässer und überall stehen Kreise und dieses Gewässer ist durchdrungen von diesen Bewegungen, dass Menschen hingehen. Und es ist richtig und wichtig, dass Menschen von überall nach überall gehen. Dass unsere Leute von hier die Grenzen überwinden. Und dass Leute aus Singapur oder aus Quito zu uns kommen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Aber es ist ja nicht nötig. Wäre nicht nötig gewesen, sagen wir Schwaben. Wir haben es doch schon. Doch, es ist nötig. Wisst ihr warum? Weil sonst die Gefahr besteht, dass die Hauptsache nicht mehr Hauptsache bleibt. Weil wir uns auf Nebenschauplätzen so gerne bewegen, wie die Jünger eben auch mit ihrer Frage, die aber wichtig ist, theologisch natürlich. Aber wir brauchen die anderen, die aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund kommen, damit die Hauptsache wieder angezeigt wird, um was es geht und dass die anderen Dinge dann klar sind, was Nebensächlichkeiten sind. Seid meine Zeugen, sagt Jesus seinen Jüngern. Und ich will das in seinem Auftrag auch euch zusprechen. Ihr seid berufen, ebenfalls Zeugen zu sein. Der da vorne kann gut reden, schön, ich kann nicht so gut reden, aber das wisst ihr genau, daran hängt es nicht. Und wer sich schwach fühlt und das Gefühl hat, irgendwie geht gar nichts, ich kann nichts abgeben, der soll in Jerusalem bleiben, sagt Jesus, und warten. Ja, wir dürfen warten und beten und bitten, wenn ich einen Schritt weitergehen soll, dann bitte beschenke mich, dass ich gehen kann. Dann gib mir deinen Geist, und zwar wieder neu, nicht einfach nur damals vor 30 Jahren, als ich zum Glauben kam, sondern jetzt. Und vielleicht gibt es andere, die sagen, ich bin schwach, ich kann nicht. Aber ihr habt alles schon ganz oft gehört und ihr seid alle bibelfest und ihr wisst alle Dinge und die geistlichen Zusammenhänge. Aber vielleicht seid ihr bequem geworden. Vielleicht habt ihr geistliches Übergewicht bekommen, sodass jeder Schritt mühsam wird und man eigentlich sich gar nicht mehr bewegen kann oder will. Dann spricht euch Christus das zu, dann macht mal wieder nur einen Schritt, den ersten. Und fangt auch in Jerusalem wieder an, im eigenen, in der eigenen Familie, in der eigenen Straße. Und dann schaut auf das, was Gott in der Welt tut. Und seid Teil dieser großen Mission Gottes. Wir werden es gleich als ein Beispiel sehen. Aber bevor wir dieses wunderbare Beispiel sehen und hören, möchte ich euch jetzt die Zeit geben, dass wir jetzt noch einmal hören und Antwort geben auf das, was Jesus uns ins Herz gegeben hat. Vielleicht gibt es einen Menschen, der jetzt vor dir ist, wo du weißt, zu dem will ich jetzt gehen und ich überwinde meine Grenzen. Ich überschreite meine Grenzen. Nicht so, dass ich eben zu nah einem Menschen komme und eine Grenze überschreite, aber dass ich etwas tue, vielleicht was unerwartet ist, dass ich anrufe und mich entschuldige als Erster. Oder dass ich hingehe und dieser Person ein Wort des Lebens mitgebe, mitteile. Oder der Herr wird es euch zeigen, lasst uns jetzt in der Stille sein.